Herzlich willkommen zu Lifeline, dem Podcast, in dem wir lernen, was Menschen, die die Zukunft gestalten, antreibt. Mein Name ist Sacha Klein, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Kommunikationsagentur Hyper. Meine KollegInnen und ich arbeiten für Menschen, Unternehmen und Organisationen, die das Neue in die Welt bringen und unsere Gesellschaft voranbringen. Ich spreche heute mit Ina Remmers. Ina wurde 2020 als Gründerin des Jahres ausgezeichnet. Sie war damals Geschäftsführerin von Nebenan, dem größten deutschen Social Network und vielleicht dem einzigen Social Network, das ich wirklich Social nennen darf. Nebenan war nicht Inas erste und ist auch nicht Inas letzte Gründung. Ina Remmers ist heute Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Rule Mapping Group, einem Unternehmen, das den Bürokratiestau in Deutschland abbaut, nicht aber die Bürokratie. Die, so Ina, ist ganz essentiell für das Zusammenleben von Menschen. Ina Remmers ist ein Wendekind, im Osten geboren, im Westen aufgewachsen. Ein Mensch, der lange fremd war und der nicht wie ich, der als Kind aus der Sowjetunion nach Deutschland kam, über sich selbst sagen kann, ich habe einen Migrationshintergrund, obwohl sie genau diesen hat. Hier kommt Ina Remmers. Liebe Ina, der Unterschied zwischen Sächsisch und Schwäbisch erscheint mir nicht allzu groß. Du hast beide Zungenschläge gelernt, erlernt, anwenden können. Welche ist dir näher?
Das kommt darauf an, wo ich mich geografisch befinde tatsächlich und wer mir gegenüber sitzt. Also ich spreche beides gleichermaßen gerne tatsächlich. Das hat aber eben mit den Menschen um mich herum zu tun. Also wenn ich jetzt, wenn ich mich in Berlin bewege oder sonst wo, dann trage ich die ja nicht so vor mir her, die beiden Dialekte. Aber ja, wenn ich mit meinen Eltern spreche, dann klingt es schon relativ sächsisch. Und wenn ich meine älteste Freundin aus Grundschulzeiten anrufe, dann wird es ganz doll schwäbisch.
Stark. Ich habe lange gebraucht, um beide Dialekte überhaupt auseinanderhalten zu können. In den vergangenen Jahren hatte ich aber das Gefühl, dass das Sächsische sich zumindest in der öffentlichen Debatte ein bisschen stärker durchgesetzt hat, wenn es darum ging, bestimmte Dialekte durch den Kakao zu ziehen. Ja. Wie fühlst du dich als Mensch, der in Sachsen geboren ist und einen großen Teil seines Lebens in Schwaben verbracht hat?
Mittlerweile muss ich sagen, ich finde stolz immer so ein schwieriges Wort, aber bin ich stolz sozusagen, beides in mir zu tragen, einfach weil es mich ganz stark geprägt hat, beides. Ja? Und ich ist auch tatsächlich, und ist ja auch lustig, dass wir hier so eingestiegen sind, weil ich es auch wirklich auch ein bisschen witzig finde, ja, also so aus Sachsen zu kommen und dann auf der Schwäbischen Alb aufzuwachsen. Das war aber nicht immer so. Ne? Also ich habe mich jetzt nicht immer wohl gefühlt, so das Sächsisch vor mir herzutragen. Also das war tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen eine persönliche Entwicklung, die ich durchgemacht habe in den letzten 10 Jahren eigentlich überhaupt erst, dass ich das so auch in der Öffentlichkeit quasi anerkenne. Und es ist schon bitter ein bisschen, wenn man sich so umhört und guckt, wofür das Sächsische alles so herhalten muss.
Ja, absolut. Sicherlich auch so ein bisschen politisch geprägt, weil die Entwicklung in einigen der neuen Bundesländer oder in einigen Regionen der neuen Bundesländer wahrscheinlich auch für jemanden, der politisch, würde ich einfach mal behaupten, irgendwo in der Mitte steht, nicht ganz einfach zu verarbeiten ist. Du sagst über dich selbst, du bist ein Wendekind. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als jemand, der eine Migrationsgeschichte hat. Ich bin in der ehemaligen Sowjetunion, heute wäre es die Ukraine, geboren und mit 4 Jahren nach Deutschland gekommen, dass auch du eine Migrationsgeschichte hast. Und vielleicht erzählst du uns, wie das für dich war, als Mensch, der in Sachsen geboren ist, ja, Schwäbische Alb zu ziehen.
Ja, also erstmal gebe ich dir vollkommen recht. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt oder auch da ganz offen damit umzugehen und es auch anzusprechen, dass das eine innerdeutsche Migrationserfahrung war, definitiv. Weil oft erzähle ich, wenn ich darüber spreche, ist eigentlich das Erste, was ich erzähle, also gerade auch im Hinblick auf, damit die Leute verstehen, wie prägend das war, dass ich damals, als wir auf die Schwäbische Alb gezogen sind, da in die Grundschule kam. Also wir sind im Herbst 1990 umgezogen und dann bin ich in die Grundschule und das war so eine Dorfgrundschule mit noch 6 anderen Kindern war ich in der Klasse. Also wir waren 7 Kinder in einer Klasse. Da war dann so jahrgangsübergreifend, da wurden natürlich dann 2 Klassen, 2 Jahrgänge zusammengesteckt, weil sonst war es schon extrem klein. Und ich habe wirklich kein Wort verstanden. Ja? Also ich sage immer, ich hätte auch nach Brasilien ziehen können, ja, oder Italien oder Schweden oder sonst wohin. Es wäre der kulturelle und eben auch die sprachliche Barriere, das wäre ähnlich gewesen, ja, tatsächlich. So groß war der Unterschied, ja, und eben auch überhaupt erstmal dieser Versuch der Verständigung, also dass wirklich die Kinder auf mich eingeredet haben und mir versucht haben zu erklären, wo sie wohnen, da im Dorf, ja, da links hoch und da bei dem Haus, und ich habe kein Wort verstanden. Ja, so weit geht es eben einfach definitiv. Ja, und ich habe das extrem präsent. Ich habe überhaupt nicht mehr präsent, so wie diese Entscheidung damals gefallen ist. Also als wir umgezogen sind, war ich 7 Jahre alt. Aber das hat sich eben bei uns angekündigt. Mein Vater ist sehr schnell, nachdem die Mauer gefallen ist, auf Jobsuche gegangen, ganz proaktiv sozusagen im Westen, weil er das einfach hat kommen sehen, was das nach sich ziehen wird in den 90ern. Also er war nicht sofort seinen Job los. Mein Vater ist Textilingenieur und hat an einem Forschungsinstitut gearbeitet in Chemnitz. Aber man hat ja, wenn man ein aufmerksamer DDR-Bürger war, hat man ja mitbekommen, auch in den 80ern schon, wo es überall knirscht und knarzt und was alles nicht funktioniert. Und dann war ihm eigentlich relativ schnell klar, dass dass er sich da am besten vielleicht proaktiv umschaut, und ist dann ein Dreivierteljahr auch erst gependelt, ne? Also man kennt ja diese Bilder vielleicht noch, also oder manche können sich erinnern an diese Kolonnen von Autos, die quasi immer montagmorgens oder sonntagabends in Westen gefahren sind, freitags wieder zurück, ja, stundenlang im Stau. Das hat mein Vater ein Dreivierteljahr lang gemacht, bis eben dann auch klar war, okay, das ist dort wirklich jetzt fix und ernst, und er hat da einen festen Job, und meine Mutter ist auch Textilingenieurin, wird dort auch anfangen können, und dann hat er sich auf Wohnungssuche gemacht, und dann sind wir 1990 umgezogen.
Du hast gerade dieses Bild bemüht, ihr hättet auch nach Brasilien, Italien oder Schweden ziehen können. Es hätte sich für dich wahrscheinlich zu Beginn nicht groß anders angefühlt. Wäre es dir unter Umständen leichter gefallen, weil dann klarer gewesen wäre, dass du fremd bist?
Ich war ja noch sehr klein, ne? Wahrscheinlich ein Stück weit schon, wobei man wirklich sagen muss, uns war der Westen des Landes ja auch extrem fremd. Also ich glaube, für uns war das alles fremd. Ja? Also ich weiß nicht, ob wir da so einen großen Unterschied, also ich als Kind, ja, so einen großen Unterschied überhaupt im Kopf gehabt hätte zwischen irgendeinem anderen Land sozusagen oder jetzt irgendwie der Schwäbischen Alb. Ich denke, für meine Eltern, weiß ich gar nicht, ist eine gute Frage, die nehme ich mal mit, aber ich glaube schon, also für meine Eltern war, glaube ich, der Schock dann doch auch noch ein bisschen größer, weil sie vielleicht gedacht haben, dass es alles ein bisschen einfacher geht. Ja.
Wann hast du dich nicht mehr fremd gefühlt? Gab es irgendwann einen Moment, an dem du dachtest, okay, ich bin jetzt auch wie die Kinder hier in Schwaben?
Also wenn ich ehrlich bin, hat das nie ganz aufgehört. Und ich denke, das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich dann so in meiner Jugend, sage ich jetzt mal, relativ früh wusste, dass ich mit dem Abitur in der Tasche irgendwo anders hingehe, in eine etwas größere Welt, wenn man das so sagen kann. Also das war natürlich dort dann einigermaßen behütet, sage ich jetzt mal. Aber schon immer waren da Dinge, wo ich das Gefühl hatte, das funktioniert da irgendwie anders, oder ich bin anders erzogen oder habe das irgendwie anders aufgesogen mit der Muttermilch oder keine Ahnung. Ich habe ja auch schon mal irgendwo gesagt, dass ich zwar dann über die Zeit westdeutsch sozialisiert wurde, aber ich wurde halt ostdeutsch erzogen. Ja? Und das hat sich schon auch durchgezogen dort, oder das habe ich schon auch immer wieder gespürt. Also dass viele doch ein bisschen anders getickt haben und ich da mich schon auch oft immer noch so wie so ein kleiner Outsider gefühlt habe. Also ich habe natürlich meine Leute gefunden, so ich hatte so schon enge Bindungen, aber ich würde sagen, es hat nie ganz aufgehört. Hm. Also bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich dann umgezogen bin.
Als was siehst du dich heute? Ist diese Begrifflichkeit Wendekind auch irgendwie so eine Umschreibung für in meinem Körper schlagen zwei Herzen und
Und sie sind irgendwie beide ein Teil von mir? Oder was genau bedeutet das eigentlich, Wendekind zu sein? Weil ich meine, Wendekinder sind wir biografisch alle bis zu einem gewissen Punkt. Wir sind ja alle Pi mal Daumen gleich alt und haben die Wende alle als Kind erlebt, aber eben auf zwei unterschiedlichen Seiten der Mauer. Ich auf der in West-Berlin, du auf der damals noch theoretisch in Karl-Marx-Stadt, wenn ich mich jetzt nicht irre, das dann eben Chemnitz wurde und dann eben in Baden-Württemberg. Was bedeutet das für dich, Wendekind zu sein?
Ja, ich glaube, also ist richtig, ne? Also wir alle in einem bestimmten Alter, die das miterlebt haben, wären jetzt erstmal theoretisch Wendekinder. Ich glaube, dass da auch eine große Lücke klafft, weil natürlich, ich glaube, die Generation, die zu dem Zeitpunkt im Osten des Landes gelebt hat, das natürlich viel krasser erlebt hat. Ja? Und dann natürlich auch nochmal die wirklich auch dann diese Migrationserfahrung sozusagen gemacht haben. Ne? Es gab ja dann natürlich auch ganz viele, die sehr, sehr viel Veränderung erlebt haben vor Ort, also die nicht umgezogen sind, weggezogen sind. Aber besonders intensiv, würde ich jetzt mal sagen, war es natürlich dann mit diesem Erlebnis dann wirklich neu anzufangen, ne? Als Kind das auch zu erleben, wie die Eltern nochmal neu anfangen, in einem Alter, in dem ich jetzt bin, ja? Oder vielleicht ein paar, also zwei, drei, vier Jahre jünger. Also wenn man sich das nochmal vorstellt, ist das einfach, ja, ist das, ich kriege da, je älter ich werde, immer nochmal einen viel intensiveren Blick darauf. Und was ist es am Ende für mich? Naja, es ist es ist einfach was Teil meiner Identität ist, ja, glaube ich. Und deswegen bezeichne ich mich jetzt nicht so, um irgendwie mich da jetzt groß abzugrenzen oder zu sagen, die einen sind's, die anderen sind's nicht, aber ich bin's halt.
Ja. Ja. Wie war das für deine Eltern und natürlich auch für dich? Du hast gerade gesagt, du bist in Westdeutschland oder Westdeutsch aufgewachsen, aber Ostdeutsch erzogen worden. Du hast dann ja etwas gemacht, was ja zu DDR-Zeiten unmöglich gewesen wäre. Du bist dann ja in die USA gegangen als Schülerin und hast dort ein Austauschjahr gehabt. Etwas, was ich zum Beispiel wahnsinnig gerne gemacht hätte und was mir familiär einfach verwehrt geblieben ist. War das ein großes Hindernis, das du zu überwinden hattest bei euch zu Hause, oder ist das etwas, wofür deine Eltern auch offen gewesen sind?
Nee, dafür waren meine Eltern total offen. Mein Vater ist beruflich extrem viel gereist. Also der hat beruflich auch die Chance gehabt. Also das hatte er teilweise schon damals, aber natürlich dann nur ganz begrenzt bestimmte Länder. Aber er hat dann beruflich wirklich die ganze Welt bereist als Textilingenieur. Da sieht man ja viele Länder, von der Türkei bis China, Indien, Brasilien und so weiter. Also diese Offenheit und diese Lust darauf und die Neugier, das war immer da. Und das da haben meine Eltern mir auch immer in allen begrenzten Mitteln, die sie teilweise auch nur zur Verfügung standen, immer alles ermöglicht. Ja? Also das stand da irgendwie nie im Weg. Da gab es interessanterweise auch nie irgendwelche Vorbehalte oder so, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie gedacht hat, der Klassenfeind USA oder so, ja. Also das, da haben meine Eltern schon immer sehr weltoffen getickt und mir das eben auch ermöglicht. Aber es ist halt, natürlich macht man in den USA, und das meine ich auch dieses, warum ich mich wahrscheinlich immer noch ein Stück weit fremd gefühlt habe, auch auf der Schwäbischen Alb. Es ist eben einfach ein anderes System, in dem man aufwächst oder aufgewachsen ist, und das bringt bestimmte Charaktereigenschaften oder Werte mit sich, die, wie gesagt, die mir jetzt irgendwie so erstmal nicht anerzogen waren und die spannend waren, ja? und anders. Ja. Mhm.
Wo in den USA warst du?
Ich war im Bundesstaat New York, in der Nähe von der Hauptstadt, also in der Nähe von Albany, noch ein bisschen kleineres Städtchen.
Okay, das heißt also, die Größe selbst war nicht das Problem, das kannst du ja von zu Hause, dass es dich wahrscheinlich nicht grenzenlos überfordert hat, aber die Amerikaner oder die amerikanische Kultur ist ja nun nochmal anders als alles, was wir in Deutschland kennen, oder zumindest in Teilen anders. Wie war das für dich, das erstmal so richtig die große weite Welt kennenzulernen und dich nochmal wahrscheinlich fremd zu fühlen?
Ja, das war spannend, weil da war es genau andersrum als auf der Schwäbischen Alb. Also auf der Schwäbischen Alb läuft es so, oder so war es, man kommt dahin und dann dauert es unglaublich lange und es fällt einem unglaublich schwer, irgendwie eine Beziehung zu den Menschen aufzubauen. Also die sind erstmal, ja, einfach so, die machen erstmal so ihr Ding. Das war natürlich auch zu der Zeit, ne, so dieses, was sind das für Leute, wo kommen die her? Also man hat da echt viel sich anhören müssen. Ne? Also bis heute nennt man das ja auch auf der Schwäbischen Alb Neigschmeckte. Also wenn man irgendwie nicht von da kommt. Ne?
Wie nennt man das?
Neigschmeckte, also so reingeschmeckt. Ne? Also die sind so, die kommen nicht von hier.
Okay.
Dann kam man noch aus dem Osten. Also es war wirklich, ne, diese Skepsis war so ausgeprägt und dann natürlich auch von den Eltern auf die Kinder übertragen, dass es zum größten Teil wirklich lange gedauert hat, um wirklich Freundschaften und Beziehungen aufzubauen, auch bei meinen Eltern. Das Spannende dann ist aber, wenn man die Schwaben einmal für sich gewonnen hat, ja, oder wenn die dich ins Herz geschlossen haben, dann würden die Himmel und Hölle für dich in Bewegung setzen. Also so, dann hat das einfach auch eine Beständigkeit und eine Verlässlichkeit und eine Tiefe, die toll ist. Ne? Und in den USA war es eben anders. In den USA bin ich hingekommen. Ich hatte ja die Austauschschülerin, bei der ich gelebt habe. Die war vorher auch tatsächlich bei mir. Ich kannte sie also schon. Und das war so, ich war sofort mittendrin. Ja? Also die sind ja, die Amerikaner, die haben ja diese offene Art, die sie so vor sich hertragen. Und das hat es mir, muss ich sagen, als Jugendliche unglaublich leicht gemacht. Also ich habe mich da auch total leicht gefühlt, ja, weil die haben die Türen aufgemacht, die haben gesagt, hey, hier ist heute die Party und hier findet das statt und komm doch mit und wollen wir. Ja, also man war immer so eingeladen, ja, und erstmal sind auch alle mit mir umgegangen, als wäre ich schon immer da. Ja? Und das fand ich eine ganz tolle, leichte, ganz tolles Erlebnis tatsächlich. Ja? Jetzt ist es aber natürlich so, dass es eben dann wiederum diesen Kipppunkt gibt es bei den Amerikanern halt auch. Ja? Irgendwann ist man so kommt man auf so einer freundschaftlichen Ebene dann dafür, aber nicht mehr so viel weiter. Also es ist immer alles irgendwie easy und man erlebt ganz viel zusammen, aber man hat trotzdem dann das Gefühl, dass man nicht so ganz an den Kern der Sache kommt, jetzt mal so rein persönlich, charakterlich sozusagen. Ja, da sind ja dann die Amerikaner ab einem gewissen Punkt total zugeknöpft. Also das fand ich irre. Ja? Ja, das waren eigentlich so, das ist genau das genaue Gegenteil eigentlich von dem, was ich auf der Schwäbischen Alb erlebt habe. Aber es hat mir total geholfen, gerade so auch als Jugendliche, ja, mich dem jetzt auch erstmal so in so einer Leichtigkeit irgendwie auch hinzugeben, sage ich jetzt mal. Ja.
Du bist dann ja zurückgekommen, logischerweise, hast dein Abitur gemacht. Was für ein Abitur hast du gemacht, wenn ich fragen darf?
Wie gut oder schlecht es war?
Ja, genau.
Ich habe ein ganz gutes Abitur gemacht, muss ich sagen. Ja.
Und das in Baden-Württemberg?
Genau.
Das heißt, das zählt doppelt?
Ja, genau.
Wow. Du bist ja nach Berlin gegangen. Warum ausgerechnet Berlin? Also ich meine, das war ja das erste Mal, dass du in eine wirklich große Stadt gegangen bist. Und diese Erfahrung fehlte dir. War das dein Antrieb oder gab es irgendwie einen anderen Bezugspunkt zu Berlin?
Ja, es gab tatsächlich so ein bisschen zwei Anlässe. Also der eine ist, ich habe ja eine Schwester, die 11 Jahre älter ist als ich und dementsprechend mir natürlich ganz viel an Erfahrung und Entwicklung voraus hatte. Und sie hat also schon Anfang der 90er mal in Berlin gelebt und dann so um die 2000er-Wende auch in Berlin gelebt. Und das war ja so ein bisschen schon die Zeit, in der ich mich auch dann damit auseinandergesetzt habe, wo ich hin will nach dem Abitur. Das heißt, ich war so um die 2000er auch schon regelmäßig in Berlin, habe meine Schwester besucht und dann hatte ich mich ja entschieden, dass ich gerne trotz des, oder das ist vielleicht auch wieder so eine ostdeutsche Qualität, ich wollte ja eigentlich Psychologie studieren und habe aber gedacht, nee, das schaffe ich niemals. Ja? Also dieses so ein gutes Abitur, das kriege ich niemals hin. Und meine Eltern haben auch gedacht, ach, mach doch erstmal was, ja, so was Handfestes, und habe mich ja dann für eine Ausbildung entschieden zur Werbekauffrau. Und dann gibt's da gar nicht, also so viele Städte, wenn man, wie soll ich sagen, ich wollte dann schon auch in eine gute Agentur, und da hat meine Schwester mir damals auch so ein bisschen geholfen, so eine kleine Shortlist zu erstellen, und da war eigentlich der Großteil der Agenturen damals dann schon in Berlin. Und eben dieser Punkt, dass sie hier war, das war so ein bisschen der Anreiz für Berlin. Wobei sie dann lustigerweise, als ich dann 2002 nach Berlin gezogen bin, dann schon wieder nicht mehr hier gewohnt hat, sondern nach Brüssel weitergezogen war. Aber so fiel tatsächlich die Entscheidung für Berlin. Und ich wollte auch ganz bewusst in eine große Stadt, weil ich, und so habe ich das damals auch schon formuliert, weil ich mir meine Freunde gerne aussuchen wollte.
Du meinst eine größere Auswahl als 6, wie bei dir in der Schulklasse?
Ja, genau. Also das war einfach so dieser Wunsch, aus dieser Begrenztheit, ohne dass jetzt, das ist nicht negativ gemeint, ne? Aber ich habe schon irgendwie so gespürt, ich habe irgendwie Lust auf mehr, auch mehr Vielfalt und andere Menschen. Und ja, das hat mich auch dann definitiv nach Berlin gezogen.
Ja, ich muss gestehen, anders als so habe ich nie in einer kleinen Stadt gewohnt. Ich kenne Berlin, ich kenne Köln, ich kenne Hamburg, und meine Erinnerungen an Odessa sind relativ trüb, aber auch Odessa ist ja kein Dorf in dem Sinne. Nee. Viele Menschen, mit denen ich im Laufe meines Lebens gesprochen habe, die das erste Mal in einer großen Stadt gelandet sind, haben sich überfordert gefühlt und überwältigt gefühlt. Und das, was du gerade gesagt hast, du wolltest nicht mehr begrenzt sein, kann ja auch dazu führen, dass man quasi den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Wie hast du dich dann eben in diesem großen Moloch Berlin zurechtgefunden?
Ich habe das genauso auch erlebt. Also ich bin natürlich wieder besseren Wissens dann im September, also pünktlich zum Herbst, nach Berlin gezogen. Klassischerweise ging dann ja auch die Ausbildung los. Und ich war definitiv auch an ganz vielen Stellen überfordert oder irgendwie auch einfach lost. Ja? Die Stadt war riesig. Also ich habe ja 2 Dinge gemacht. Ich bin in diese Riesenstadt gezogen, und ich habe mich ja eben nicht für ein Studium entschieden, sondern für eine Ausbildung in einer Kreativagentur, in der einfach klar war, okay, hier wird gearbeitet. Ja? Und das war nicht, wie ich dann irgendwie zu Hause gearbeitet habe, mal irgendwie so ein bisschen am Wochenende oder so, sondern das war auch nicht 9-to-5. Ja? Also ich bin da sofort voll eingestiegen und kannte aber einfach niemanden. Ja? Und meine Schwester, wie gesagt, war dann schon weitergezogen, war nicht mehr in Berlin. Ich saß in so einer WG, in der ich überhaupt nicht happy war. Das war extrem schwierig, ja? Und ich habe schon auch im ersten halben Jahr mehrfach darüber nachgedacht, ob ich jetzt eigentlich meine Koffer packen soll und wieder zurückgehen soll, ne? Und nicht doch wie alle anderen aus meinem Abiturjahrgang irgendwo in Pforzheim oder Reutlingen oder Nürtingen oder Stuttgart oder vielleicht noch Konstanz studieren soll, ja? Weil da war ich schon auch ein bisschen der Outsider, da nach Berlin zu gehen.
Und warum bist du geblieben?
Ja, also da muss ich tatsächlich meiner Mutter Credit geben, weil ich, glaube ich, schon am Anfang wöchentlich auch heulend am Telefon saß. Meine Mutter aber, also damals habe ich das als ganz schön hart erlebt, aber ich habe immer auf diesen Moment gehofft, dass meine Mutter sagt, ach komm, Kind, dann komm doch wieder nach Hause, ja? So, wenn es dir nicht gut geht und so. Aber ich habe kürzlich mit ihr auch nochmal darüber gesprochen, und sie hat gesagt, sie wusste einfach, dass wenn sie in dem Moment jetzt nachgibt, dass ich was verschenke oder dass ich was entscheide, was ich vielleicht später bereue. Ne? Und ich bin dann zwar jedes Wochenende irgendwie am Anfang nach Hause gereist, aber dann hat sich das so ein bisschen über die Zeit eingependelt, und dann habe ich eben tatsächlich auch so meine ersten ganz engen Freunde kennengelernt. Und das hat natürlich dann ungemein geholfen.
Ja, bevor wir gleich auf die Freunde zu sprechen kommen, du hast ja später Nebenan gegründet, und Nebenan kommt ja irgendwie auch so ein bisschen aus der Idee, Menschen, die nah beieinander sind, tatsächlich zusammenzuführen, wenn sie quasi nicht erkennen, dass man sich begegnen könnte im realen Leben, sondern immer in die Ferne schaut, ohne zu sehen, dass vielleicht das Gute direkt vor einem steht. Wie sehr hättest du dir damals eine Plattform wie Nebenan gewünscht? Oder gab es auch andere Plattformen, die du in der Zeit versucht hast und ausprobiert hast, um Menschen zu treffen? Hättest du eine Plattform wie Nebenan damals benutzt?
Ich glaube schon. Aber damals war man ja noch gar nicht so plattformmäßig unterwegs, obwohl StudiVZ gab es ja schon. Ne? Mhm. Ja, aber das war noch nicht so, das war ja tatsächlich dann noch nicht so in meinem Alltag, war diese ganze Mediennutzung, digitale Mediennutzung noch nicht so fest verankert und integriert. Aber durchaus, ich hätte das wahrscheinlich schon ausprobiert. Denke ich mal.
Du hast gerade gesagt, du hast dann irgendwann gute Leute kennengelernt oder für dich gute Leute kennengelernt. Eine dieser Personen ist Claudia Kotter gewesen, die für dein Leben eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Weißt du noch, wo und wie ihr euch kennengelernt habt?
Ja, tatsächlich. Also Claudia habe ich über eine wiederum dann eben gemeinsame Freundin kennengelernt, die mit mir in der Berufsschule war, also in meiner Berufsschulklasse. Und dann hatten wir mal, das hat man damals in Berlin ja so gemacht, da ist man so zum Brunchen gegangen. Ich weiß gar nicht. Ich weiß
gar nicht, ob die jungen Leute das heute immer noch so machen.
Ja, also na, vor allem wahrscheinlich für 30 oder 40 Euro der Brunch. Also damals hat man das irgendwie für 6 Euro gemacht und dann hat man sich einen Bauch vollgeschlagen, den ganzen Tag nichts zu essen mehr gebraucht. Auf jeden Fall, das war so einer dieser Tage, wo wir das organisiert haben, mehrere Leute und eben die gemeinsame Freundin hat damals dann Claudi mitgebracht an den Tisch sozusagen. Und das, das war der Moment, wo ich sie kennengelernt habe. Und die gemeinsame Freundin und Claudia haben eben dann zu der Zeit auch zusammen in einer WG gewohnt und dementsprechend hat sich das total schnell auch so ein bisschen wie so ein, ist das wie so ein bisschen so ein zweites Zuhause dann auch für mich ganz schnell geworden.
Bevor jetzt diejenigen, die zuhören, nicht wissen, warum reden wir über eine Person, die jetzt nicht Angela Merkel ist oder Obama, deren Namen man nicht sofort irgendwie vielleicht abrufen kann. Ja. Vielleicht kannst du uns einmal so ein bisschen erklären, wer ist eigentlich Claudia Kotter gewesen und warum oder inwiefern hat sie dich beeinflusst?
Genau, also Claudia ist die Gründerin des Vereins Junge Helden und der Verein betreibt Aufklärung zum Thema Organspende aus einem ganz persönlichen Beweggrund heraus. Also Claudia litt an einer Autoimmunerkrankung und war auch zu dem Zeitpunkt dann schon, also kurz davor, sie war eben an der Charité in Behandlung, aber war eben kurz davor, es war eben absehbar, dass sie auf eine Lungentransplantation angewiesen ist. Also sie kommt ursprünglich aus Mainz und ist eigentlich damals für die Behandlung, für wegen ihrer Krankheit, für eine deutlich bessere Versorgung hier nach Berlin gezogen und hat mich dann natürlich auch beim ersten Treffen schon total in ihren Bann gezogen, weil sie auch optisch gezeichnet war von ihrer Krankheit. Also es war ganz offensichtlich sozusagen, dass sie unter etwas leidet und aber gleichzeitig war sie eben so voller Energie und Entschlossenheit und Freude tatsächlich auch, Lebensfreude, dass das im ersten Moment ja einfach total beeindruckend auch war, ja, weil man hat ein anderes visuelles Bild, als man dann eben so im Kontakt mit ihr feststellt, wie sie dann irgendwie so, so tickt. Und genau, und diesen Verein gibt es eben bis heute und wir haben damals mit ihr zusammen, also ihre Familie und Freunde, uns natürlich zwangsläufig sehr viel mit dem Thema Organspende beschäftigt und festgestellt, dass wirklich es nirgendwo in der Öffentlichkeit, in keiner Debatte irgendwie stattfindet, die Auseinandersetzung mit dem Thema und dass man sich in Deutschland ja proaktiv dafür oder dagegen entscheiden muss. Aber erstmal ist man einfach gar nichts, weil in Deutschland man zu keinem Zeitpunkt gefragt wird. Und das fanden wir irgendwie total komisch, ja, dass man schon so die ganze Schule durchlaufen hat und alles Mögliche gelernt hat, und aber man noch nie mit diesem Thema in Kontakt gekommen war. Und das war damals so ein bisschen so ein ganz aktivistischer, naiver Ansatz, einfach zu sagen, ja, dann reden wir mal drüber, ne? Und dann schauen wir mal, was wir an Aufklärungsarbeit machen können, um das Thema so ein bisschen aus dieser, ja, damals ja auch extrem muffigen Ecke rauszuholen.
Mhm. Und was habt ihr gemacht?
So junge Leute, wir haben alles das gemacht, worauf wir irgendwie so auch ein bisschen Lust hatten, weil wir uns gesagt haben, okay, es hat mit dem Thema Tod zu tun, aber es hat eben auch ganz viel mit dem Thema Leben zu tun, weiterleben zu können. Und haben gesagt, wir wollen eigentlich das Thema überall da platzieren, wo man das Leben so richtig spüren kann, also gerade auch als junger Mensch. Und sind dann eben zu Sportveranstaltungen gegangen. Wir haben sehr viele prominente Unterstützer gewinnen können tatsächlich. Also das war eben auch Claudis Superpower, einfach Menschen zu begeistern. Und das ist ihr mit ganz vielen Menschen gelungen. Wir haben sehr viele legendäre, würde ich sagen, sehr große junge Heldenpartys gefeiert, um eben einfach medial so auf das Thema aufmerksam zu machen, wo Prominente an der Bar standen und die Kasse gemacht haben und aufgelegt haben und nicht nur irgendwie so mal so ein Stündchen fürs Foto, sondern ja, dann auch nachts um drei immer noch ausgeschenkt haben. Also das war einfach eine ganz, ganz tolle Zeit für den Guten, also für die Sache. Ja? Und das war wirklich ihr Verdienst und ihre Kraft, die sie aufgebracht hat von ich weiß nicht woher, ja. Und die uns halt alle angesteckt hat.
Ja. Und die ja letztlich auch dazu geführt hat, dass die Unternehmung oder dass dieses wirklich notwendige Ziel einer Lungentransplantation erfolgreich dann erreicht werden konnte. Sie hat ja ihren Spender oder ihre Spenderin gefunden. Oder genau. Die wurde gefunden.
Genau, also sie wurde dann 2007, 2008, ich will nichts Falsches erzählen, dann tatsächlich lungentransplantiert, erfolgreich, nachdem sie eben, wie gesagt, viele Jahre gewartet hatte, davon auch sehr viele Jahre im Krankenhaus verbracht hat, weil je nach, also wenn man High Urgency gestuft ist, dann muss man auch tatsächlich dann im Krankenhaus verfügbar sein sozusagen, weil in dem Moment, wo das Organ kommt, muss man ja bereit sein. Und genau, wurde erfolgreich transplantiert, hat uns dann wirklich auch noch tolle, intensive Jahre geschenkt und ist aber letzten Endes dann eben an ihrer Autoimmunerkrankung dann 2011 verstorben. Ja.
Wenn man dieses Zwischenziel erreicht hat, also wenn man dieses Ziel, muss man ja ehrlicherweise sagen, erreicht hat, der Lungentransplantation, das ist ja kein Zwischenziel, das war ja wahrscheinlich das eine Ziel, auf das sie hingearbeitet hat. Und dann reicht es doch nicht. Kam das komplett aus dem Nichts für euch oder hat sich das irgendwie angedeutet, dass der Körper die Lunge nicht angenommen hat oder die Krankheit trotzdem weiter aktiv gewesen ist?
Es war schon immer klar, dass durch diese Transplantation die Krankheit nicht aufgehalten wird. Es war von Anfang an klar, dass eben die Lunge das Organ ist, was am stärksten befallen ist und dementsprechend eben auch ja, da Handlungsbedarf besteht. Es war aber auch klar, dass andere Organe auch befallen sind. Also das Herz zum Beispiel war eben auch dann schon schwach. Ja? Kurz vor ihrem Tod gab es schon intensive Gespräche auch darüber, also zwischenzeitlich eben sogar auch die Frage, ob Herz und Lunge transplantiert werden müssen. Und dann wurde eben auch wieder über das Herz gesprochen. Aber der Moment, sage ich jetzt mal, also ihr Tod, der kam dann sehr überraschend, weil wir auch immer mit ihr in diesem Spirit unterwegs waren, dass es alles, also es wird, ja, also natürlich hat sie auch Zweifel gehabt und Sorgen, aber wenn ich zurückblicke, unglaublich, ja, wie sehr wir einfach auch immer daran geglaubt haben, dass es gut wird. Ja? Und der Moment, in dem sie dann eben gestorben ist, das war definitiv überraschend. Also
Der Mensch Claudia Kotter ging, der Verein Junge Helden blieb. Mhm. Und du warst ja zu dem Zeitpunkt ja auch schon 8 Jahre lang Teil dieser Idee, dieses Vereins. Mhm. Was war dann deine Rolle, als sie nicht mehr da war, als Galionsfigur, als jemand, der diesem Verein ja letztlich auch eine Stimme gegeben hat und ihn ja wahrscheinlich auch als Bindeglied zusammengehalten hat?
Also ich hatte mich ja schon, gar nicht so viel vorher, ein halbes, dreiviertel Jahr vorher ja entschieden, meinen Job, also nach dem Studium bin ich wieder in die Agentur zurück und da meinen Job dann tatsächlich an den Nagel zu hängen, um mehr Zeit in den Verein stecken zu können. Also das war so ein bisschen unser Plan. Wir machen das zusammen und versuchen, ob wir da einfach noch was Größeres draus machen können. Ja? Und das war ja auch immer das, was sie so angetrieben hat. Das war ihre Aufgabe auch. Und wir haben da ja schon viel zusammen gearbeitet und gesagt, komm, wir machen das zusammen. Ich arbeite dann noch frei, habe dann eben Markenberatung und alles Mögliche gemacht. Aber ich habe mehr Zeit für den Verein und viel Geld brauche ich auch nicht und so. Es war uns irgendwie so alles ziemlich unwichtig. Und dann tatsächlich ist sie ja relativ schnell dann danach gestorben. Und dann war eigentlich tatsächlich erstmal so Überlebensmodus für den Verein. Also es gab überhaupt keine Diskussion, dass wir uns jetzt nicht darum kümmern. Ja? Weil die Claudi war dieser Verein und das ist bis heute so. Also heute wird der Verein ja von Claudias Schwester geführt, dass das einfach, das ist ihr Vermächtnis sozusagen. Ja? Das ist das, wo sie für uns auch lebendig ist und was ihr größter Wunsch, ihr größter Traum war, dafür hat sie gekämpft, dafür stand sie im Bundestag, dafür saß sie bei Johannes B. Kerner damals irgendwie auf dem, ja, saß sie auf dem Sessel und so. Da gab es einfach nie die Überlegung, dass man damit jetzt aufhört. Ja? Und ich habe das dann eben nach ihrem Tod recht konsequent mit einer anderen Freundin, Annika, sehr intensiv erstmal weiter betrieben, weil wir natürlich auch so in ganz unterschiedlichen, wie soll ich sagen, Stadien der Trauer und so weiter waren. Ja? Also ich glaube, wir Freunde waren da noch in einem ganz guten Zustand, wie soll ich sagen, das erstmal weiterzuführen, ja, und das dann eben später dann auch in die Hände von Claudias Schwester und Co. zu übergeben. Ja.
Die meisten Menschen, mit denen ich bisher hier gesprochen habe oder auch sonst beruflich zu tun habe, haben ein großes soziales Verantwortungsbewusstsein und ein großes soziales Gewissen. Du hast einen großen Teil deines Lebens allerdings tatsächlich ja auch viel von deiner Zeit oder sehr, sehr viel von deiner Zeit in einen sozialen Case investiert, der ja auch als eingetragener Verein gar nicht die Möglichkeit hatte, profitorientiert zu arbeiten. Mhm. Hat dir da in irgendeiner Weise etwas gefehlt? Weil es gibt ja auch genug Menschen, die sagen, ich möchte das Größte bauen und ich möchte die Antwort auf Airbnb für Tralala sein. Das ist in einem Verein fast nicht möglich. Mhm. War das für dich auch eine Zeit des Verzichts in irgendeiner Weise?
Nee, überhaupt nicht. Also ich muss sagen, dass ich sehr lange, und das hat halt auch auch in meiner Familie und so nie eine Rolle gespielt. Also vielleicht ist das auch eine, kann man ja so und so sehen, auch vielleicht eine luxuriöse Situation, aber also Geld hat halt mir, also Geld hat mich noch nie motiviert und Geld hat mir für mich auch noch nie eine große Rolle gespielt, also schon gar nicht in meinem zwischen 20 und 30. Also das war so für mich wirklich also das Unwichtigste, ja? Wie soll ich sagen? Ich glaube, ich bin ein relativ genügsamer Mensch und ich komme auch mit wenig klar. Und wenn man noch nie viel hatte, dann braucht man auch nicht viel. Also es ist ja immer nur so, was ist die Referenz, ja? Und ich bin immer mit relativ wenig klargekommen und ich habe halt früh gemerkt, eben auch gerade durch die Arbeit in der Agentur und der Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen, dass mich eben dieses Warum und Wofür, was ist mein Beitrag irgendwie zum großen Ganzen, dass mich das motiviert und dass mir das Spaß macht. Und dementsprechend habe ich mir die Frage bei dem Verein damals nie gestellt. Und dazu kommt ja auch noch diese persönliche Bindung, die ich dann einfach auch hatte zu Claudi. Und die war mir so wichtig, das war auch so stark, dass das tatsächlich zweitrangig war. Ja? Ich wollte einfach gut über die Runden kommen und der Rest war eher die inhaltliche Arbeit. Ne?
Mhm. Nichtsdestotrotz bist du dann ja irgendwie in diesem Startup-Dschungel gelandet. Ja. Und es gab mal in den 90ern ich glaube, die Band gibt es immer noch, beziehungsweise wieder, die Sterne, die ein Lied hatten, was hat dich bloß so ruiniert? Was mir jetzt ein bisschen in den Sinn kommt, du hast dann ein paar Leute kennengelernt, die zum größten Teil heute immer noch dein Leben bestimmen, wenn gleich auch in einer anderen Konstellation. Mhm. Aber wie zum Teufel ist denn aus der Person, die du gerade beschrieben hast, dann die Person geworden, die sich dann auf einmal mit dem Thema Fundraising beschäftigen musste und mit dem Thema, okay, wir bauen hier eine skalierende Organisation. Wie seid ihr zueinander gekommen?
Ja, also dazu muss man ja immer sagen, weil das ist auch manchmal so ein bisschen das Bild, ne? Also ich, unambitioniert war ich ja nicht. Ja? Also wir wollten ja mit dem Verein auch Großes erreichen. Ich war schon immer, wie soll ich sagen, also viel meiner Zeit in Arbeit investiert, habe ja dann irgendwie parallel, wie gesagt, auch noch andere Projekte gemacht und habe dann, also Till Winkel, mit dem ich ja nebenan gegründet habe, den kannte ich schon aus Better Place Zeiten. Und ich hatte einfach dann so ein bisschen, war ich, glaube ich, so an dem Punkt, ich habe mehrere Sachen gleichzeitig gemacht. Ich habe so ein bisschen junge Helden gemacht, dann habe ich irgendwie irgendwelche Projekte für Agenturen gemacht, dann habe ich irgendwie so einen Mittelständler beraten und irgendwie war ich so eine One-Woman-Show, die irgendwie so alles Mögliche macht. Und mir hat extrem dieser, wie soll ich sagen, der Austausch gefehlt und auch die Möglichkeit, weiter zu wachsen. Also weil das wollte ich schon, ja. Ich wollte einfach auch weiterkommen, ja, als so persönlich wie auch beruflich irgendwie das Gefühl haben, dass da noch was geht. Aber ich wollte es halt immer mit den richtigen Themen machen. Und das war eigentlich die Kombination, die sich mir dann da offenbart hat sozusagen, indem ich ja zunächst erst mit Till und Mattes, meinen eben beiden nebenan Mitgründern, überlegt habe, irgendwie gemeinsam was zu gründen, was tatsächlich ganz logisch an junge Helden angeschlossen hätte. Da ging es einfach so um die Auseinandersetzung mit dem Thema Tod. Und dann eben sind wir mit Christian in Austausch gekommen, der uns dann eben von dieser Nachbarschaftsidee erzählt hat.
Christian Vollmann,
richtig. Und dann, und das war ja so der Moment, wo ich gedacht habe, ja, das ist jetzt eigentlich die Chance, in einem nochmal viel größeren Rahmen gesellschaftlichen Impact zu erzielen, was zu verändern, Einfluss zu haben.
Genau, ich bin mir relativ sicher, dass die meisten, die das hier hören werden, irgendwann mal mit nebenan in Kontakt standen oder vielleicht auch selber regelmäßige nebenan NutzerInnen sind. Aber vielleicht kannst du für die zwei, drei, die das damit gar nichts anfangen können, so ein bisschen erzählen, was sollte nebenan werden und was ist nebenan am Ende geworden?
Also die Ursprungsidee oder der Kern sozusagen der Idee ist es, Menschen, die Tür an Tür leben, und sich aber eigentlich nie begegnen, weil wir heutzutage eben einfach lieber irgendwie andere Medien konsumieren, uns nicht trauen, ganz unterschiedliche Lebensstile oder Konzepte haben, nicht in Austausch miteinander kommen. Ja? Also man lebt so fremd Tür an Tür. Das habe ich eben auch in Berlin häufig erlebt und kenne es eben aus meiner Kindheit ganz anders, eben auf dem Dorf. Und die Idee war, über eine digitale Plattform, über so eine Art Hilfsmittel sozusagen, die Menschen wieder miteinander in Kontakt zu bringen. Und das haben wir tatsächlich dann ja auch ganz am Anfang irgendwie erstmal so erprobt. Christian hat das bei sich in der Straße gemacht, indem er wirklich klingeln gegangen ist bei den Leuten, um dann eben festzustellen, dass alle das total toll finden, dass der Nachbar mal Hallo sagt, aber damit gerechnet hat keiner. Ja, und am Ende blieb immer die Frage, wie bleiben wir denn jetzt in Kontakt? Und wir waren eben überzeugt davon, dass wenn man nicht nur einzelne Personen miteinander in Kontakt bringt, sondern wirklich so eine ganze Community, dass da ganz viel Magie drin steckt. Ja? Also, dass Menschen eben sich wieder begegnen, dass Menschen gemeinsam was unternehmen, dass man sich Dinge teilt, dass man einfach eine Gemeinschaft ist, die Tür an Tür lebt. Und das war die Idee. Und die ist eben 2015 auch entstanden, ins Leben gekommen. Und die Plattform existiert bis heute, hat 3,5 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer und ist, ja, also was das anbelangt, eine absolute Erfolgsgeschichte für mich persönlich.
Ja. Bin ich auch. Zumal man auch einfach sagen muss, dass ja über dein Leben vor und nebenan gesprochen. Es ist ja letztlich ein sozialer Case. Till hat irgendwann mal, als wir uns intensiver ausgetauscht haben, ja gesagt, für ihn war klar, dass nach Better Place er nie wieder ein Unternehmen gründen wird, das von den, ja, so ein bisschen vom Goodwill anderer abhängig sein würde, sondern schon ein Unternehmen sein muss, das das gut in die Welt bringt, aber das, damit das möglich ist, dann letztlich auch das vom Prinzip her profitorientiert sein muss. Gab es da bei euch in irgendeiner Form Diskussion, weil ihr habt hier beide einen sehr sozialen Hintergrund, Christian, ohne eben das Gute absprechen zu wollen, aber kam ja genau aus der anderen Richtung. Also ist ja tatsächlich jemand gewesen, der auch schon zum damaligen Zeitpunkt sehr erfolgreich Unternehmen verkauft hat und dementsprechend ja auch die Mittel hatte, nebenan anzuschieben.
Ja.
Gab es da Diskussionen, dass ihr keine gemeinnützige GmbH sein solltet?
Nee, wir kamen einfach aus ganz, wie du es gerade schon beschrieben hast, aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Also für Till und mich, für uns beide war klar, sowas in dieser Größe, also es war ja auch klar, das wollen wir nicht in einer Nachbarschaft machen, sondern in Tausenden von Nachbarschaften, dass das ein Riesenthema ist und halt ein Skalierungs-Case. Ja. Ja. Und alles, was wir vom Fundraising, also vom Fundraising im Non-Profit-Bereich wussten, war irgendwie klar, dass das kaum zu stemmen ist und dass wir dann wirklich permanent nur mit Fundraising beschäftigt sind. Also dieses Geld suchen im Non-Profit-Bereich und immer auch zu gucken, inwiefern man irgendwie anschlussförderfähig und so weiter ist, das war extrem aufreibend. Und Christian kam damals einfach auch mit der Frage auf uns zu. Also er ist ja damals, das war eigentlich so der Ursprung, dass er mit Till Mittagessen gegangen ist und gesagt hat, ich habe hier so eine Idee und ich finde, eigentlich sollte man das Non-Profit machen. Und da hat der Till gesagt, nee, also wenn ich dir einen Tipp geben darf. Und dann sind wir ja da gemeinsam einfach ich sage jetzt mal, bei dem Begriff oder bei dem Konzept des Sozialunternehmens gelandet, zu sagen, Sinn und Gewinn, ja, müssen sich irgendwie gleichermaßen bedingen, sage ich jetzt mal, weil das ist ein langfristiges Ziel, was wir hier haben. Wir wollen langfristig was verändern und nachhaltig was verändern. Und das geht eben auch nur, wenn wir in der Lage sind, uns langfristig nachhaltig auch selbst zu finanzieren und nicht abhängig zu sein von Dritten.
Ohne dich zu framen, du bist dann Gründerin des Jahres geworden und ausgezeichnet worden. Und das ist so das erste Mal gewesen, dass ich dich als Menschen überhaupt wahrgenommen habe. Ich saß zwar rein hinter dir, als du nach vorne gerufen wurdest.
Ach echt, ja?
Ich glaube, zwei Tische hinter dir im Tipi-Zelt. Und das war ja unmittelbar, bevor wir alle in den Corona-Lockdown gegangen sind, Anfang März 2020. Insofern, du hattest gar nicht so viel Zeit, diesen Titel zu feiern, sondern wir mussten uns dann umstellen. Ich persönlich hatte das Gefühl, das war dir aber auch ganz recht, dass das Scheinwerferlicht sehr schnell wieder von dir weggegangen ist. War das etwas, was du billigend in Kauf genommen hast oder hast du dich ernsthaft darüber gefreut? Das war jetzt schon echt ganz schön viel in diese Frage von mir transportiert. Ja, und vielleicht auch von dem Wissen, das ich über dich habe. Aber wie war das für dich, dann mal so wirklich im Scheinwerferlicht zu stehen?
Also allem voran habe ich mich total gefreut, also absolut, ja, ich freue mich da auch bis heute drüber, wenn ich das Ding sehe, wie es da so steht, weil ich glaube wahrscheinlich auch, weil ich so gar nicht damit, also ich habe wirklich auch überhaupt nicht damit gerechnet, also ich wusste dann tatsächlich schon, weil einer geplaudert hat, aber ich war so, der macht Witze, ja, also ich habe das so 3 Tage vorher, gratulierte mir jemand, ich sage jetzt auch lieber nicht mehr, gratulierte mir jemand und ich war schon so, okay, das muss ein Witz sein, weil ich ja wirklich auch mit ganz prominenten Frauen aus der Startup-Welt nominiert war. Dazwischen schwanke ich immer, ehrlicherweise. Also ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, aber es war total surreal, ja, und ich habe das ganz oft, dass ich auch immer so denke, okay, irgendwann stupst mich auch mal jemand an und sagt so, Nina, ist jetzt, also jetzt lass mal die Kirche im Dorf, weißt du, so, also ich habe schon immer da auch so ein bisschen kann das selber manchmal dann gar nicht so richtig genießen oder glauben, aber freuen tue ich mich.
Zu Recht. ihr und du habt ja auch tatsächlich sehr, sehr viel geleistet. Also du hast gerade die 300 Millionen aktiven NutzerInnen angesprochen und ich glaube, 300 Millionen ist halt, so doof es klingt, nur eine Zahl. Aber was
3,5 Millionen.
Ne? 3,5, Entschuldigung, ja. 3,5 ist halt nur eine Zahl, aber dass dahinter steht, dass eben ebenso viele Menschen wie Berlin EinwohnerInnen hat, zueinander finden und miteinander eben nicht nur vom Bildschirm sitzen, sondern eben auch wirklich sich vor ihrer Haustür begegnen oder vielleicht auch hinter den Haustüren begegnen. Mhm. Das ist ja das eigentlich große Verdienst, gerade in diesen Zeiten, in denen wir uns ja als Gesellschaft immer weiter voneinander entfremden.
Ja.
Was ich fast genauso eindrucksvoll fand wie den Titel, den du gewonnen hast, war die Entscheidung, die Till, Mathis und du getroffen habt, in Anführungszeichen euer Unternehmen zu verlassen und nebenan Lebewohl zu sagen. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie das vonstatten gegangen ist. War das ein Prozess? Gab es ein singuläres Ereignis? Wie schwer fiel dir das?
Das war natürlich ein Prozess, der sich auch einige Zeit gezogen hat und der auch ganz bewusst gestaltet war. Also wir haben ja schon relativ früh dann sozusagen unser Management-Team erweitert. Es war dann auch klar, in dem Moment, als Philipp Witzmann, der jetzt eben heute Geschäftsführer von nebenan.de ist, dazu kam, dass wir durchaus auch nach Menschen gucken, die ja einfach die gleiche Motivation haben und das gleiche, ne, und auch das Potenzial und dann eben auch nochmal ganz andere Stärken mitbringen, nebenan.de weiterzuführen und natürlich auch dann nochmal ein ganzes Stück weiterzubringen. Ja? Weil letzten Endes ist es ja so, dass wir da unser Bild haben und wir haben uns, glaube ich, extrem gut auch in unseren Kompetenzen, Stärken, Schwächen und so weiter super ergänzt. Aber wir haben ja ganz viele Entwicklungsphasen durchgemacht und ich glaube, wir sind halt so von der DNA her sind wir eben Gründer oder zumindest für mich, ich mag dann auch kleine Strukturen, ich finde es ganz toll, so was von Null aufzubauen und dann bringt man nebenan in so ein Stadium mittlerweile, ne, mit über 130 Mitarbeitenden, wie gesagt, das sind ganz andere auch Strukturen, ganz andere Anforderungen, wo es extrem hilfreich war, dann eben da Philipp auch mit an Bord zu haben und nach 8 Jahren erwächst dann irgendwann auch wenn man, glaube ich, dieses Thema so in sich trägt, also bis heute, ja, erwächst dann gleichzeitig auch so ein bisschen auch die Lust und Neugier auch nochmal wieder auf was Neues, weil ich bin tatsächlich ein extrem begeisterungsfähiger Mensch und ich finde, es gibt da draußen ganz viele Themen, die ich toll finde, ja, und so hat sich das dann so ein bisschen über die Zeit entwickelt und dann war das eine ganz bewusste Entscheidung. Es war dann auch ein ganz bewusster, gemeinsam abgestimmter Zeitpunkt, was wirklich toll war. Also dieser Übergang, ja, für alle Beteiligten, auch für, glaube ich, das ganze Team, war irgendwie dann so klar, dass das ein Prozess ist und dass das kommen wird und dass das tatsächlich total nahtlos dann auch übergehen konnte. Also das erlebe ich, ja, glaube ich, bis heute als Geschenk für nebenan. Ja. Trotzdem war es, sage ich nicht, dass es nicht schmerzhaft war.
Genau, darauf halte ich gerade hinaus.
Ja.
Ich meine, wir zu Hause sind ein Haushalt, der aktiv auf nebenan ist und war. Meine Frau und ich kriegen oder haben ganz viele E-Mails von Ina von nebenan.de bekommen. Und die Süddeutsche schrieb über dich, die Frau von nebenan, als großen Aufmacher. Wie war das für dich, als du aufgewacht bist und nicht mehr Ina von nebenan.de warst, sondern Ina Remmers, die auch eine Zeit lang keine unternehmerische Aufgabe hatte, sondern einfach in Anführungszeichen nur Ina Remmers war?
Ja, also wie gesagt, das war eine ganz... nochmal eine ganz andere Erfahrung und auch Dimension des Loslassens. Also ich hatte ja eine extreme Loslassen-Erfahrung eben schon, indem ich Claudia verloren habe, also auf so einer privaten, persönlichen Ebene. Und dann eben jetzt auch beruflich so ein Baby ziehen zu lassen oder in die große, weite Welt zu entlassen. Das war schon... Also das hat mich schon beschäftigt. Und interessanterweise habe ich das in dem Moment, als es dann soweit war, war das, also das ist ja so, sind ja interessanterweise sind das halt auch so Phasen, die man dann durchläuft, wie bei Trauer eben auch, ja. Und erstmal war es total okay, weil es war Juli, da bin ich erstmal so voll in den Sommer gestartet und irgendwie alles war gut, ja, Hände hoch, keiner will was von mir und das Wetter war schön. Also das war irgendwie erstmal gut. Aber auch so zu akzeptieren, dass man das selber jetzt eben nicht mehr gestaltet, sondern dass es jetzt andere gestalten und dass es andere Leute auch anders machen. Ja, was total wichtig ist für so eine Weiterentwicklung von so einer Firma, von so einer Marke. Aber natürlich hat man zu allem eine Meinung. Ja, also man guckt dann so von außen drauf und hat ja überhaupt nichts mehr zu melden. Ja, aber hat natürlich zu allem eine Meinung, die keinen interessiert. Ja? Also das war, glaube ich, so für mich persönlich ganz interessant und ganz lustig. Ich, wie gesagt, das hat halt immer noch einen ganz großen Platz in meinem Herzen und ich verfolge das eben jetzt alles vom Seitenrand aus und das ist tatsächlich immer noch was ich so ein bisschen einübe, ja, da nicht zu, wie soll ich sagen, emotional dann irgendwie auch zu sein, weil es ist alles gut.
Der Abschied war ja auch insofern nicht ganz endlich, weil du dich zwar von der Aufgabe und von der Firma verabschiedet hast, aber nicht von den Menschen, mit denen du zumindest zum Teil sehr eng zusammengearbeitet hast. Du hast dich dann ja relativ schnell, nachdem der Sommer vielleicht auch nicht mehr ganz so warm war, wieder mit Till und Mathis zusammengesetzt und ihr habt angefangen, über The Next Big Thing nachzudenken, was es sein könnte. Und vielleicht kannst du uns so ein bisschen mal auf die Reise hin zu eurer heutigen Aufgabe und eurer heutigen Mission heranführen, die ja kein Deut kleiner ist als Nebenan.
Wir haben eigentlich schon während der Zeit noch bei Nebenan und als ich das so abzeichnete, dass wir da rausgehen, für uns beschlossen, dass wir irgendwie so als Dreiergespann ziemlich gut funktionieren und dass wir uns total gut ergänzen und dass ich auch sagen muss, ich erlebe das ja jetzt ganz oft, entweder bei Investments, also bei Teams, die ich einfach kenne in Startups, dass so eine Konstellation zu finden, die sich so ergänzt, die auch so ohne Ego unterwegs ist, die alle irgendwie ähnlich ticken und sich doch ergänzen, dass das wirklich ein Riesengeschenk ist. Ja, das ist ja auch immer so, wo ich sagen würde, das ist nicht selbstverständlich und das haben wir irgendwie zu schätzen gewusst und haben gesagt, hey, lass uns doch irgendwie gucken, ob wir nicht wieder was finden, was wir gemeinsam machen können. Und dann haben wir ganz viel kommen lassen und ganz viel wieder ziehen lassen. Also die Wand war voller Ideen. Also wie ich schon gesagt habe, grundsätzlich bin ich relativ begeisterungsfähig und da standen alle möglichen Sachen an der Wand und manche hingen da länger und manche kürzer. Und nach einigen Monaten kam Professor Breidenbach, Jurist und auch Mitgründer bei Till von Better Place, zu uns und hat uns von einer Methode berichtet, die er entwickelt hat, schon vor sehr, sehr vielen Jahren, um seinen Jurastudenten tatsächlich Jura zu erklären, ja, um zu sagen, okay, wie funktioniert...
Jetzt muss ich dazu sagen, ich wünschte, ich hätte Professor Breidenbach 1998 kennengelernt, als ich mich das erste Mal in meinem Leben als Jurastudent des ersten Semesters in den Hörsaal der Humboldt-Universität bewegt habe und dieses verdammte Abstraktionsprinzip einfach 0,0 begriffen habe. Sorry, die Fußnote konnte ich mir nicht nehmen, weil das wirklich, dieses System ist einfach wirklich absurd kompliziert.
Ja, vor allem, weil es halt, also das, was ja Juristen tun, ja, irgendwie Regeln und Gesetze anwenden, das in einer bestimmten Prüfstruktur. Und das, genau, das ist dieses Abstraktionsvermögen, von dem du sprichst, oder das passiert bei Juristen im Kopf. Ja? Und, oder auch nicht, genau. Ja, das unterscheidet dann eben genau den Juristen vom Nicht-Juristen oder den guten Juristen vom nicht so guten Juristen. Und er hat sich die ganze Zeit gefragt, wie kann ich das meinen Studenten verständlich machen, was da passiert im Kopf. Ja? Und hat eine Methode entwickelt, die nennt sich Rule Mapping, die eigentlich erstmal Folgendes macht. Die nimmt linearen Text, Regeln und Gesetze und übersetzt sie in eine visuelle Struktur, die du sozusagen als Mensch, das wissen wir ja, vom, ob es jetzt ein Elektroschaltplan oder das, keine Ahnung, Periodensystem oder weiß der Kuckuck was, das kann, können wir einfach visuell, visuelles können wir einfach besser erfassen. Und daraus entstanden wiederum ist eben eine heute dann eine Technik, also damals war das auf Zettel und mit Zettel und Stift, heute ist es eine Technologie tatsächlich, die eben bisher in linearem Text verfasste Regeln und Gesetze in diese visuelle Struktur übersetzt und damit auch sofort prüfbar macht. Ja, also das heißt, man kann Gesetze sofort anwenden und muss eben nicht erst das so auseinanderdröseln und dann irgendwas programmieren. Also ich will es auch nicht zu kompliziert machen. Aber das war irre, weil ich mich tatsächlich in der Zeit von nebenan und auch danach sehr viel damit beschäftigt habe, was eigentlich man zu einem guten, gelingenden Miteinander braucht. Und bei nebenan war es immer so ein bisschen das Informelle. Also du brauchst diese Mensch-zu-Mensch-Begegnung, ja, diese empathische, emotionale Seite, dass du überhaupt erst wieder Menschen begegnest. Das ist ja ein Problem, was wir heute eben haben, so dass man sagt, wie kommt man überhaupt in Austausch miteinander? Und dann brauchst du als Gemeinschaft oder Gesellschaft, jetzt auf ganz Deutschland gesehen, brauchst du Regeln und Gesetze. Das hatten wir auf nebenan.de auch. Und zwar sogar relativ im verglichen mit anderen sozialen Netzwerken, total streng auch. Ja? Also zu sagen, was ist eigentlich der Rahmen, in dem wir uns bewegen? Und das war tatsächlich was ich dann irre spannend fand, dass diese Methode und diese Technologie eigentlich die Möglichkeit hat, Regeln und Gesetze viel schneller auch in Anwendung zu bringen, sie viel transparenter zu machen und damit irgendwie auch, ja, das doch, was wir ja gerade auch erleben, so dieses Misstrauen in den Staat, was ja gefüttert ist von ganz vielen kleinen Frustrationsmomenten, weil irgendwie alles nicht funktioniert und der Bauantrag 2 Jahre dauert und ja, ich keinen Termin für meinen Personalausweis bekomme und so weiter, deutlich beschleunigt werden kann. Und da saßen wir eine ganze Weile und haben gedacht, okay, das ist auf jeden Fall ein dickes Brett. Aber der gesellschaftliche Impact kann, wenn die Technologie zum Einsatz kommt, riesig sein. Ja? Und darauf hatten wir so nach nebenan dann auch echt wieder Lust. Also das ist ja auch das Schöne, wenn man mal so ein Päuschen macht, dann denkt man sich so, okay, what's next? Ja, und wir haben dann auch gemerkt, so, dass es auch ein großes Thema sein darf. Ja.
In unserer Zusammenarbeit diskutieren wir recht häufig über den Begriff Bürokratieabbau. Und das ist ein Thema, das momentan sehr, sehr heftig diskutiert wird. Wir sehen in den USA, dass das eben momentan wirklich mit dem Kopf durch die Wand passieren soll. Das bürokratische Muster abgebaut werden sollen oder auch Prozesse abgebaut werden sollen, ganze Institutionen verschwinden sollen. Till und dir ist es mal besonders wichtig zu sagen, nee, lass uns mal bitte nicht über Bürokratieabbau sprechen. Warum ist euch das so wichtig, dass Bürokratie erhalten bleibt, aber vielleicht unter anderen, also sagen wir mal mit einer anderen Geschwindigkeit und mit einer anderen Praxis?
Also ich glaube genau, das Narrativ muss einfach sich, muss ein anderes sein, weil Bürokratie eben letzten Endes einfach nur das Zusammenleben regelt. Also Bürokratie per se ist nichts, erstmal nichts Schlechtes. Es ist eher die Art und Weise, wie wir jetzt heutzutage damit umgehen, weil Regulationen, Regeln und Gesetze werden in unserer Lebenswirklichkeit immer komplizierter. Ja, es kommen immer neue Regelungen dazu. Wir haben extreme Transformationsprozesse, die vor uns liegen. Und all das muss irgendwie geregelt sein. Und dann passiert alles natürlich auch noch in einer ganz anderen Geschwindigkeit, als das vielleicht noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Das heißt, man kann durchaus natürlich über Bürokratieabbau sprechen, da wo es irgendwie sinnvoll ist. Also gerade wenn man sich jetzt bestehende Gesetze und so weiter anguckt, also es ist durchaus möglich, sicher zu entrümpeln, sage ich jetzt mal. Aber das ist nicht der Weg, mit dem man ja vor die Welle kommt, also mit dem man wieder handlungsfähiger und schnellere Entscheidungen treffen kann. Also wir glauben, dass wir einfach für die Bürokratie einfach bessere Werkzeuge brauchen, sozusagen, um dem wieder Herr zu werden, um auch dieser Komplexität den Schrecken zu nehmen tatsächlich. Ja? Also weil wir haben die Technologien dazu, um das zu tun. Und deswegen ist Bürokratieabbau nur ein Element, beziehungsweise wenn es in so einem Extrem praktiziert wird, wie jetzt angekündigt in den USA oder sonst wo, dann folgt darauf wahrscheinlich eher Chaos. Ja? Also Hypothese. Ja?
Wir haben ja in Deutschland die Agentur für Sprung Innovation Sprint, die letztlich große, also sehr, sehr große Innovationen fördern soll und fördert, die ja letztlich auch nach einem Kriterium entscheidet, ob etwas gefördert werden sollte, inwiefern es die Welt in ein Vorher und Nachher unterteilt. Und das ist in eurem Fall eben dann positiv beschieden worden. Sprint sagt, dass Rule Mapping als Methode und Rule Mapping Group als Unternehmen das Potenzial hat, genau das zu tun, nämlich das Zusammenleben von Menschen nachhaltig zu verändern, indem Bürokratie eben wieder etwas Positives ist und positiv angewandt werden kann, wie du es auch gerade beschrieben hast. Liebe Ina, vielen Dank für diesen wilden Ritt durch dein Leben, durch dein bisheriges Leben. Es ist ja hoffentlich noch, dass der größte Teil liegt noch vor dir und das Beste ebenso. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast von Sachsen über die Schwäbische Alb bis in den Bundesstaat New York beziehungsweise nach Berlin und dir selbst immer wieder treu geblieben bist als Sozialunternehmerin on scale, muss man ja sagen.
Danke, Sacha. Lass mal sehen, in wie vielen Jahren wir nochmal sprechen.
Und ein neues Kapitel hier dem hinzu.
Genau, danke dir.
Vielen Dank, dass du eingeschaltet und zugehört hast. Das war sie, die neueste Episode von Lifeline. Wenn es eine Sache gibt, um die ich dich bitten darf, dann wäre es, dass du diesen Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du Podcasts hörst, bewertest, damit wir noch mehr Gästinnen zu uns in den Podcast holen können. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank an Misu für das Sounddesign sowie an Simon für das Artcover. Vielen Dank an meine anderen KollegInnen für die Inspiration, das Feedback und den Input und euch allen, dass ihr immer wieder zuhört. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.